Good evening, ladies and genitals. We're the band.
On guitar, Mr. Paul McCartney.
On bass, Mr. Stuart Sutcliffe.
On drums, Mr. Pete Best.
And on guitar, Mr. George Harrison.
My name's Lennon, John Winston Lennon.
Dies war ein Ausschnitt aus dem Kinofilm Backbeat von 1994, ein gelungener Film, der die Anfänge der Beatles in Hamburg vor 60 Jahren nachzeichnet. Einer der großen Beatles-Experten und Buchautoren Mark Lewison hat den Spruch geprägt: No Hamburg, no Beatles. Ohne Hamburg, keine Beatles. Hallo und willkommen im Kramladen vorne mit Volker Rebell. Und gleich zu Beginn muss ich um Entschuldigung bitten für meine etwas ramponierte Stimme. Das Thema dieser Kramladenstunde hat mit dem 17. August 1960 zu tun, dem Tag, an dem sich die Band, die sich kurz zuvor noch The Silver Beatles nannte und in ihrer Heimatstadt Liverpool kaum Auftrittsmöglichkeiten fand, wohl auch, weil die Band keinen festen Schlagzeuger hatte. Das war also der Tag, an dem die Silver Beatles in Hamburg einen Vertrag als The Beatles unterschrieben und in einer spelunkenhaften Bar mit Striptease-Einlagen zum ersten Mal unter dem Namen auftraten, der bis heute und wohl auch bis in alle Ewigkeit einen unüberhörbaren Klang und Nachhall hat. The Beatles. Absolut unscheinbar, unprofessionell im Auftreten, musikalisch noch arg amateurhaft, um nicht zu sagen fast grottenschlecht, begannen sie vor 60 Jahren im Hamburger Stripclub Indra. Und was dann später aus ihnen wurde, das hat die Popgeschichte verändert. Der wunderbare Kinofilm Backbeat von 1994 rekonstruierte sehr lebendig einige Szenen aus den Hamburger Tagen der Beatles und erzählte vor allem die Liebesgeschichte zwischen dem damaligen Beatles-Möchtegern-Bassisten und eigentlichen hochbegabten Maler und Künstler Stu Sutcliffe, der damals John Lennons engster Freund war, und der Hamburger Fotografin Astrid Kircher, die das Image der Beatles mit ihren späteren Pilzkopffrisuren maßgeblich beeinflussen sollte. Diese historisch verbriefte Liebesgeschichte, die den Film Backbeat durchzieht, endete tragisch, weil Stuart Sutcliffe im Alter von 21 Jahren im April 1962 an einem Hirntumor starb. Der Soundtrack des Films Backbeat, der Songs aus dem Repertoire enthält, das die Beatles damals in Hamburg jede Nacht spielten, wurde von absoluten Top-Musikern, zum Teil aus der US-amerikanischen Grunge-Szene, kantig und rau eingespielt, darunter Dave Grohl von Nirvana, Dave Pirner, Sänger von Soul Asylum, Mike Mills, Bassist von R.E.M., Don Fleming von Sonic Youth. Und was diese Supertruppe aus dem frühen Beatles-Klassiker Twist and Shout gemacht haben, das ist ziemlich gut. So gut, jedenfalls was die Instrumentenbeherrschung angeht, waren die Beatles vor 60 Jahren sicher nicht. Noch nicht. Im Soundtrack des Kinofilms Backbeat von 1994 über die Anfangsjahre der Beatles wird der frühe Beatles-Klassiker Twist and Shout von Cracks der Bands Nirvana, Soul Asylum, R.E.M. und Sonic Youth überzeugend gerockt. Und an der solchen spieltechnischen Qualität konnten die Beatles in ihren ersten Jahren allenfalls nur träumen. Erst seit dem Sommer 1962 gehörte Twist and Shout zum Standardrepertoire der Beatles und gehörte zu den Highlights jeder ihrer Shows. Und als sie am 11. Februar 1963 Twist and Shout für ihr Debütalbum Please Please Me live im Studio in einem Take aufnahmen, da hatten sie in ihrer Fassung eine Ausdrucksqualität gewonnen, mit der die Cracks, der 1994er Version der Backstreet Band, nicht so recht mithalten konnte. Was zu beweisen wäre. Hier ist er, der Beweis. Energie von Twist and Shout hatte damals all umgehauen. Diese live im Studio von den Beatles eingespielte Fassung von Twist and Shout blieb in ihrer ungestümen Kraft bis heute unerreicht, was zum Großteil auch an John Lennon lag. Und das muss man sich mal vorstellen, die Tontechniker in den ehrwürdigen Abbey Road Studios, die alle weiße Kittel und Schlips trugen, dürften ihren Augen und Ohren nicht getraut haben. Es war am späten Abend des 11. Februar 1963, an dem die Beatles ihr gesamtes erstes Album in nur 12 Stunden aufnahmen, da hatte sich John Lennon, so als stünde er im Boxring, mit nacktem Oberkörper vor dem Mikro aufgebaut und war bereit zum letzten Kampf dieses Abends. Was er mit seiner extrem heiseren Stimme an Leidenschaft herausschleuderte, das war gesanglich das Intensivste, was bis dato jemals in diesem Studio aufgenommen worden war. Aber zurück zu den mühsamen Anfängen. Hier im Hintergrund ist das Instrumentalstück Cayenne von Paul McCartney aus dem Jahre 1959 zu hören, das John, Paul und George im Elternhaus von Paul in der Liverpooler Fourth Lynn Road Anfang 1960 während einer gemeinsamen Probe aufgenommen hatten. In den Jahren 1959 und Anfang 1960, als das Kerntrio der späteren Beatles John, Paul und George hochfliegende Pläne hatte und in ihrer Heimatstadt Liverpool so richtig durchstarten wollte, da mussten sie viel einstecken. Es gab kaum Auftrittsmöglichkeiten, sie hatten noch keinen festen Schlagzeuger, auch keinen Bassisten. Ihre Instrumente und Verstärker waren billig und klangen auch so. Bill Harry, der Herausgeber der Liverpooler Fanzeitschrift Mercy Beat, beschrieb an dem Auftritt der Band, die sich damals noch The Silver Beatles nannten. Zitat: Sie spielten im Jacaranda Club, einem kleinen Café in der Slater Street. In diesem kleinen Kellerraum, der meist zum Bersten voll war, haben sie fast für umsonst gespielt. Sie hatten keine vernünftige Anlage und ihre Freundinnen saßen vor ihnen und hielten ihnen Besenstiele hin, an denen die Mikros befestigt waren. Und das klang dann etwa so.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. I say you're gonna leave, you know the lie. 'Cause that'll be the day when I die. When you give me all your loving and your loving, all your hugs, kisses and your money too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday, well, I'll be through. 'Cause that'll be the day when you make
we cry, that'll be the day. When you say goodbye, you say you're gonna be, you know the life, that'll be the day when I die.
Dass John, Paul und George recht gute Sänger waren, das war durchaus zu hören bei dieser ihrer Coverversion des Buddy Holly Songs That'll Be The Day. Aber sonst? Mikrofone an Besen stehlen und spielen nur für Getränke oder bei privaten Feten? Das waren natürlich keine Zustände für ehrgeizige, aufstrebende Jungs. Als sie das Angebot für ein mehrwöchiges festes Engagement in Hamburg bekamen, zögerten sie nicht lange, obwohl sie noch nie im Ausland und von zu Hause länger weg waren, obwohl George Harrison noch minderjährig war und obwohl sie noch keinen Schlagzeuger und keinen Bassisten hatten und obwohl sie wussten, dass sie nur die vierte Wahl waren. Drei andere bekanntere Liverpooler Bands, die eigentlich für das Engagement in Hamburg favorisiert waren, hatten abgesagt oder waren nicht verfügbar. Die erste Liverpooler Band, die in Hamburg ein festes Engagement hatte, war Derry and the Seniors. Und sie hatten sich schnell einen recht guten Namen in Hamburg gemacht. Und als sie hörten, dass weitere Bands aus Liverpool für Hamburger Clubs gebucht werden sollten, sagte Howie Casey, der Saxophonist der Band, zu dem Manager Alan Williams, der damals die Liverpooler Bands nach Hamburg vermittelte: In Hamburg läuft es gut für uns, schick bitte nicht diese Silver Beatles, diese schlechte Band wird unseren Ruf hier versauen. Und auch die familiären Probleme und Vorbehalte waren nicht gering. Tante Mimi will anfänglich unbedingt verhindern, dass John nach Hamburg geht. Noch am Tag, als er das Haus verlassen will, stellt sie sich ihm in den Weg, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Die Eltern des 17-jährigen George versuchen ihm den Trip nach Hamburg zu verbieten, auch mit dem Argument, dass er als 17-Jähriger eigentlich gar nicht als Berufsmusiker auftreten dürfe. Paul muss seinen Dad in langen Gesprächen überzeugen, aber die drei lassen nicht locker und setzen sich schließlich durch. Sie fragen Pete Best, einen Bekannten aus dem Jacaranda, der schon lange nicht mehr Schlagzeug gespielt hat, ob er mitmachen wolle, weil er als einziger ein angesagtes Gretsch-Schlagzeug besaß. Er sagt zu. Und Stu Sutcliffe wurde von seinem Freund John so lange bearbeitet und überredet, bis der sich entschloss, sein Kunststudium aufzugeben, von dem Erlös seines ersten verkauften Gemäldes einen Bass zu kaufen und mit der Band seines besten Freundes John sich auf das Abenteuer Hamburg einzulassen. Aus dem Jahre 1955 stammt dieser Song von Carl Perkins, Sure to Fall in Love with You, der zum Live-Repertoire der Beatles in ihrer Frühzeit gehörte. Am 17. August 1960 traten John, Paul, George plus Stuart Sutcliffe am Bass und Pete Best am Schlagzeug zum ersten Mal unter dem Namen The Beatles auf, und zwar in Hamburgs sündigem Rotlichtviertel. Auf der großen Freiheit Nummer 64 im Club Indra, einer Striptease-Bar, spielen sie 48 Mal und hausen unter geradezu menschenunwürdigen Zuständen in zwei winzigen, feuchten, schäbigen und fensterlosen Abstellkammern direkt hinter der Leinwand eines alten Kinos, unmittelbar neben den versifften Toiletten, die von den Beatles als Bad genutzt wurden. Nach langen Auftritten in der Nacht ist an Nickerchen am Nachmittag nicht zu denken. Die Kinolautsprecher halten jeden wach. Und sie tun sich anfänglich schwer im Intra, nicht nur wegen der schäbigen Absteige, in der sie hausen müssen, sondern auch, weil das zahlenmäßig überschaubare Publikum vorwiegend aus Prostituierten und ihren Freiern, besoffenen Seeleuten, Schlägertypen und Rockern besteht. Und die Beatles kannten dieses derbe Milieu bislang noch nicht aus engster Anschauung und in direkter Konfrontation. George ist damals gerade mal 17, wie schon erwähnt, Paul 18, Pete Best ebenfalls 18, John ist 19 und nur Stu Sutcliffe ist schon 20. Was ihnen aber besonders zu schaffen macht, ist, dass sie beim Publikum nicht sonderlich gut ankommen. Der Grund, sie sind anfänglich zu schlecht, weil noch nicht eingespielt. Schlagzeuger Pete Best hat große Probleme, den Takt zu halten und Stu Sutcliffe, dessen großes Talent die Malerei ist, kann im Grunde noch gar nicht richtig Bass spielen. Sie sind als Musiker unerfahren, stehen auf der Bühne brav und unsicher mit gesenktem Haupt, weil sie noch auf ihre Gitarrenseiten und ihre Hände schauen müssen, um auch die richtigen Akkorde zu greifen. Der Intra-Besitzer Bruno Kosch wieder meckert, sie würden dastehen wie Ölgötzen und animiert sie ständig mit der legendär gewordenen Anweisung »Macht Schau!« Die Beatles gebärden sich daraufhin plötzlich wie wild gewordene, albern herumtollende Spätpubertierende. Sie spielen noch immer schlecht und nicht gut zusammen, aber die Schau kommt an. Es kommen allmählich mehr Gäste, die nun auch etwas länger bleiben. Im Intra zahlt man keinen Eintritt. Die Leute kommen rein, trinken ein Bier und gehen dann auch bald wieder. Aber durch das Schaumachen bleiben die Gäste jetzt auch mal für ein zweites und ein drittes Bier. Die Beatles merken, wie sie ihr Publikum so langsam kriegen und sie haben allmählich das Gefühl, dass sie das Geld, das sie hier verdienen, es ist übrigens ihr erstes Engagement, für das sie eine feste Gage erhalten, dass sie die 30 Mark pro Nase für 6 bis 7 Stunden Knochenarbeit pro Abend auch wirklich verdient haben. Dieser Rhythm and Blues Klassiker aus dem Jahre 1959, Money, vom späteren Tamla Motown Boss Berry Gordy geschrieben, gehörte zum Songprogramm der Beatles in Hamburg. Waren sie anfänglich noch ziemlich schlecht, so verbessert sich ihr Zusammenspiel zusehends, die täglichen Marathonauftritte lassen die Band allmählich zusammenwachsen. Und ihr anfänglich arg begrenztes Repertoire an US-amerikanischen Rock'n'Roll-Songs erweitert sich immer mehr. Was damals alle englischen Bands, die in Clubs des Hamburger Vergnügungsviertels St. Pauli engagiert sind, im Repertoire haben, das spielen auch die Beatles. Songs von Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Carl Perkins und Buddy Holly. Eigene Songs hatten sie damals noch nicht im Repertoire. Es gab zwar schon erste Eigenkompositionen, wie etwa Hello Little Girl, John Lennons erste eigene Komposition, oder I Lost My Girl, Paul McCartneys erste Songkomposition von ihm als 14-Jähriger geschrieben. 1959 entstanden Pauls Kompositionen Love of the Loved und Like Dreamers Do, aber die Beatles fanden ihre eigenen Songs noch nicht gut genug, jedenfalls gehörten die Eigenkompositionen nicht zu ihrem Standardrepertoire in Hamburg. Doch wenn sie in den langen nächtlichen Sessions mal stimmlich zu sehr angestrengt waren, dann spielten sie auch mal ein Instrumentalstück wie Cat's Walk, eine Komposition von Paul McCartney im Stil der Shadows aus dem Jahre 1959 und hier im Hintergrund schon mehrmals zu hören. Wie gesagt, hatten die Beatles anfänglich noch mit ihren Unzulänglichkeiten im Zusammenspiel zu kämpfen. Doch als die Band vom Indra in den bekannteren Kaiserkeller wechseln, sind sie bereits eine gut funktionierende Liveband, die auch neben der damaligen hochprofessionellen Hausband des Kaiserkellers Rory Storm and the Hurricanes bestehen kann. Als Pete Best krank wird, springt der Drummer der Hurricanes für ihn ein gewisser Ringo Starr. Für die spätere Zusammenarbeit mit Ringo wurde also in Hamburg der Grundstein gelegt. Auch ihre später unverkennbaren Pilzköpfe bekommen sie in Hamburg verpasst, und zwar von der Kunststudentenklique Astrid Kircher, Jürgen Vollmer und Klaus Fuhrmann. Als John, Paul und George ihr außergewöhnliches Können als Sänger in ausgefeilten Satzgesängen weiterentwickeln und Paul vom ausgeschiedenen Stu Sutcliffe den Bass übernimmt, war die Basis für ihre außergewöhnliche Karriere gelegt. Soldiers of Love, ein Song aus dem Repertoire des Soul-Sängers Arthur Alexander, der die Beatles sehr schätzten, allen voran John Lennon. Dieser Song, der von den Beatles, wie gerade zu hören war, ganz ausgezeichnet gesungen und gespielt wurde, Soldiers of Love, gehörte zum Live-Repertoire der Beatles in ihrer Star-Club-Zeit in Hamburg 1962. Aber nochmal zurück in den Herbst 1960, als die Beatles nach ihrem ersten Engagement im Club Indra in den Kaiserkeller wechselten. Der Kunststudent und Fotograf Jürgen Vollmer, dem die Beatles ihren typischen Pilzkopf-Haarschnitt zu verdanken haben und der neben Astrid Kircher die ersten Fotos in Hamburg von ihnen machte, er beschrieb in seinem Buch und Fotoband The Beatles in Hamburg, wie er die Beatles kennenlernte. Jürgen Vollmer war damals eng befreundet mit dem Kunststudenten und späteren Grafiker Klaus Fuhrmann und dessen damaliger Freundin Astrid Kircher, ebenfalls Kunststudentin und Fotografin, die übrigens am 12. Mai 2020, kurz vor ihrem 82. Geburtstag, gestorben ist. Das Trio Vollmer, Fuhrmann, Kircher zählte sich zu der Subkultur der Exis, die sich am Stil der Pariser Existenzialisten und Bohemians orientierten, meist schwarze Rollkragenpullover und Cord-Jackets trugen, sich betont lässig gaben und ihre Kleidung und Haare bewusst unkonventionell trugen. Jürgen Vollmer zum Beispiel kämmte sich seine Haare in die Stirn, was der totale Kontrast zur Szene der Rocker war, die pomadige Elvis-Tollen trugen und ihre Haare im Nacken zu Entenschwänzen kämmten. Die Rocker mit ihren zurückgekämmten pomadigen Elvis-Frisuren und Lederjacken begegneten den künstlerischen Exis feindlich. Beide Lager bewegten sich in verschiedenen Territorien, die Rocker in Rock'n'Roll-Kellern, die Exis in Jazzclubs. Grenzüberschreitungen konnten zu Schlägereien führen. Doch für Exi Jürgen Vollmer brach 1960 eine neue Ära an. Er wurde Rock'n'Roll-Fan, weil er eine Gruppe von Teenagern aus Liverpool kennenlernte, alle in schwarzen Lederjacken und auf ihren Köpfen thronten Elvis-Tollen. Die Beatles, so schrieb er in seinem Buch, Zitat, damals noch völlig unbekannt, waren an sich keiner der beiden verfeindeten Jugendgruppen zuzuordnen. Äußerlich sahen sie zwar wie Halbstarke aus, in ihrem Innern schlummerte allerdings eine Exi-Seele.
One, two, three, we do, hey! The leaves of brown came tumbling down, remember. in September in a rain. The sun went out just like a dying ember. Ooh, in September in a rain. To every word I love I heard you whisper. Raindrops seem to play a sweet refrain. For spring is here to me, it's still September. Oh, that's September.
September in the Rain ist ein Filmsong aus dem Jahre 1937, den die Beatles in ihrer Hamburger Zeit im Live-Repertoire hatten. In seinem Buch The Beatles in Hamburg beschrieb Jürgen Vollmer, wie er 1960 im Hamburger Kaiserkeller in den Bann der Beatles geriet. Zitat: Ich selbst war ein typischer Exi, hatte gerade die Kunstschule verlassen und arbeitete als Assistent des Fotografen Reinhard Wolff. Außer Jazz mochte ich die Chansons von Juliette Gréco und hatte Camus und Sartre gelesen. Ich kannte keine Halbstarken und vermied ihre Treffpunkte. Aber durch ein zufälliges Ereignis geriet ich in den Bann der Welt meiner Feinde. Klaus Fuhrmann, ein Freund aus der Kunstschule, hörte eines Abends, als er durch das Hafenviertel ging, die Musik aus einem Rockkeller und neugierig geworden, wagte er, in den Club hinunterzugehen. Er war völlig begeistert. Animiert durch seinen Enthusiasmus über die Band, aber auch ziemlich ängstlich, begleitete ich ihn und seine Freundin Astrid Kircher am nächsten Abend in den Kaiserkeller. Das Lokal befand sich auf der Großen Freiheit mitten im Rotlichtviertel von St. Pauli. Damals war Hamburgs Hafengegend das Sündenbabel von Europa, wo im Gegensatz zu heute der Normalbürger sich niemals hingetraut hätte. Es gab überall sexorientierte Kabarettshows, Bars, Striptease-Lokale und Musikschuppen mit Schlagerkapellen und Lokale, in denen Bikini-begleitete Frauen im Schlamm Ringkämpfe ausführten. Berüchtigt war vor allem eine Straße, in der sich Prostituierte in den Fenster zur Schau stellten. Diese sogenannte Sündenmeile stand in starkem Kontrast zu den übrigen Stadtteilen Hamburgs, in denen eine bourgeoise Mehrheit für Sitte und Ordnung sorgte. An einem bulligen Türsteher vorbei stiegen meine beiden Freunde und ich aus dem glitzernden Neonlicht der Straße eine dunkle Treppe hinunter und gelangten in einen relativ kleinen Raum. Wir waren in einer uns vollkommen unbekannten und gefährlichen Welt. Der Club war voll von Halbstarken, jeder wirkte brutal, betrunkenes Gegröhle, bedrohliche Blicke, schwarze Lederjacken, Pompadours und Entenschwänze, wohin man sah. Auf der kleinen Tanzfläche traten spitze Schuhe in rascher Folge Löcher in die Luft und Reifröcke unter hochgetürmten Haaren oder Pferdeschwänzen drehten unaufhaltsame Kreise. Auf einer einfach gebauten Bühne spielten die Beatles Rock'n'Roll. Wir drei Exis waren total deplatziert und vollkommen begeistert. Wir bemühten uns, bloß keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken und schlichen uns zu einem leeren Tisch am Rande der Bühne. Some Other Guy, geschrieben von Jerry Leiber und Mike Stoller, war ein Rhythm-and-Blues-Titel, den die Beatles ab 1962 bei ihren Auftritten im Hamburger Star Club im Programm hatten. Die gerade gehörte Live-Aufnahme war im Liverpooler Cavern mitgeschnitten worden. Aber zurück in den Herbst 1960 und zur Geschichte von Jürgen Vollmer im Hamburger Kaiserkeller. Zitat: Die Beatles waren damals zu fünft. Neben ihrer pomadigen Frisuren trugen sie auch die gleiche Kleidung, schwarze Lederjacken, schwarze Jeans und spitze Schuhe. Aber jeder von ihnen fiel mir durch seine ausgeprägte individuelle Persönlichkeit auf. John Lennon, der offensichtliche Kopf der Band, benahm sich wie ein typischer Halbstarker. Fast unbeweglich, während er Gitarre spielte, schob er nur leicht seinen Körper im Rhythmus der Musik nach vorne. Cool. Zurückgehaltene Aggressivität. Er erinnerte mich an Marlon Brando in Der Wilde. James Dean diente ebenfalls als Vorbild, und zwar dem fünften Beatle, Stuart Sutcliffe, der sich geheimnisvoll hinter einer Sonnenbrille verbarg. Paul McCartney erschien mir als ziemlich freundlich. Er schüttelte seinen Kopf im Rhythmus hin und her, als er sang, und konkurrierte mit John als Führer der Band. Ein energiegeladener Charmeur. Das jüngste Bandmitglied war George Harrison. Wir erfuhren später, dass er als 17-Jähriger im Kaiserkeller nicht nach 10 Uhr abends spielen durfte und danach im Top 10, einem Rockclub auf der Reeperbahn, auf die anderen Beatles warten musste, bis sie um 3 oder 4 morgens ihren letzten Auftritt beendet hatten. Wenn George auf seine Gitarre einschlug, sah er wechselweise trotzig und traurig aus. Auch Pete Best, der damalige Schlagzeuger, hatte diese typisch coole, aber bedrohlich wirkende Ausstrahlung eines Halbstarken. Die Beatles waren die erste Rock'n'Roll-Band, die ich je gesehen hatte, und ihr Aussehen und ihre Musik machten auf mich einen bombastischen Eindruck. In der aggressionsgeladenen Atmosphäre des Kaiserkellers waren diese halbstarken Rocker weit entfernt von dem Image, das sie als spätere Pop-Ikonen haben würden. Wie dynamische junge Wilde erschienen sie mir, dem unerfahrenen Jüngling mit künstlerischer Veranlagung, und wirkten auf mich wie eine explosive Offenbarung. Sie verkörperten das Bild vom Rebellen mit einem unbekannten Anliegen, der auch in meinem Innern rumorte. Aber im Gegensatz zu mir konnten diese aufmüpfigen Musiker ihren Frust und ihre Begierden im Rock'n'Roll-Rhythmus hinausschreien. Die Beatles hatten noch keine eigenen Songs, sie spielten nur Covers amerikanischer Rockmusik. Einige hatte ich schon im Radio gehört, aber erst jetzt durch die Beatles lernte ich diese Musik richtig schätzen und lieben. Auch die libidonösen Lüste, die die Rock'n'Roll-Texte reflektierten, entsprachen genau meinen eigenen Sehnsüchten. Sexuellen Gefühlen freien Lauf zu lassen, war ein typisches Aufbegehren bei der Generation, die in den 50er Jahren in Deutschland unter spießigen und sexfeindlichen Moralwerten aufgewachsen war. Der hypnotische Eindruck, den die Beatles auf mich und meine Freunde Klaus und Astrid machten, wurde von den Halbstarken nicht geteilt. Für sie war der Kaiserkeller hauptsächlich ein Treffpunkt mit gleichaltrigen Kumpels, um sich zu betrinken, zu tanzen und Mädchen aufzureißen und, wenn das erfolglos blieb, eine Schlägerei anzuzetteln. Sie selbst waren die Stars, es war ihr Rockerreich und die Bands waren Nebensache. Keiner saß so dicht an der Bühne wie wir, keiner außer uns verfolgte die Auftritte der Beatles mit solcher Hingabe. Wir kamen nicht nur am nächsten Abend wieder, sondern jeden Abend, bis die Beatles 2 Monate später nach England zurückfuhren. Und wir kamen immer sehr früh, um sicher zu sein, dass unser Tisch neben der Bühne noch frei war. Searching, oh, searching, oh my God. Searching, ein Rhythm and Blues Song des legendären Songschreiberpaares Jerry Leiber und Mike Stoller, 1957 geschrieben für The Coasters. Searching gehörte auch zu den Lieblingstiteln der Beatles während ihrer Hamburger Zeit und Paul als Leadsänger hatte mit diesem Stück immer einen ganz besonderen Auftritt. Noch ein letztes Zitat aus dem Buch von Jürgen Vollmer, The Beatles in Hamburg, wie das Exit-Trio Vollmer, Fuhrmann und Kircher in Kontakt mit den Beatles kam. Wir drei Exis begaben uns allabendlich in eine Gefahr, vergleichbar mit dem Risiko, dass heute drei Punks beim Betreten eines Skinhead-Treffs eingehen würden. Schlägereien konnten durch den geringsten Anlass provoziert werden. Es war ein Wunder, dass Klaus und ich in unserer Künstleraufmachung und unseren nach vorne gekämmten Haaren immer mit heiler Haut davongekommen waren. Astrid war als Mädchen ziemlich sicher vor den Schlägern. Wir wussten, dass einige Exis anderswo in Hamburg von Rockern zusammengeschlagen worden waren. Ein paar der halbstarken Mädchen setzten sich manchmal an unseren Tisch und zeigten eine verhaltene Begeisterung für die Beatles, aber sehr diskret und in keiner Weise mit dem hysterischen Kreischen zu vergleichen, das der spätere Ruhm der Beatles mit sich bringen sollte. Die halbstarken Jungs im Kaiserkeller schenkten der Band jedoch nie besondere Beachtung. Trotz ihrer halbstarken Looks benahmen sich die Beatles uns gegenüber nicht feindselig, ganz im Gegenteil. Sie wollten uns kennenlernen, gerade weil wir so anders aussahen. Sie hatten uns gleich am ersten Abend bemerkt, da wir als Einzige nach jedem Song applaudierten. Halbstarke gaben sich niemals solchen Proklamationen von Begeisterung hin. Wir lernten die Beatles ziemlich schnell kennen. Stewart, der Bassgitarrist, war der Erste, der uns ansprach, direkt von der Bühne herab zwischen zwei Songs. Dann wurden auch John, Paul und George neugierig, mit uns zu sprechen. Zum Kontakt mit Pete, dem Schlagzeuger, kam es erst sehr viel später. Wir drei Exis waren für die Liverpooler Jungs auch endlich mal Deutsche, mit denen sie sich verständigen konnten. Wir sprachen Englisch. In ihren freien Stunden setzten sich die Beatles oft zu uns an den Tisch oder wir gingen zusammen essen in einen Imbiss gegenüber vom Kaiserkeller. Eines der ersten Dinge, über die sie uns ausfragten, war unsere Kleidung. Paul war vor allem an meinen schwarzen Pullovern interessiert. Oft trug ich einen Rollkragenpullover, manchmal einen ärmellosen Pullover. John wollte wissen, woher ich meine Cordjackets hatte. Ich bemerkte stolz, dass ich alles, was ich trug, in Paris gekauft hätte, auf dem Flohmarkt. Ich war damals schon ein paar Mal auf kurzen Reisen in der französischen Hauptstadt gewesen und John, Paul und George sahen sich an und machten übertrieben beeindruckte Gesichter. John fragte mich mit lauter Stimme, ob ich meinen komischen Haarschnitt auch in Paris bekommen hätte. Nein, antwortete ich, meine Haare schneide ich mir immer selber. Sieht lustig aus, oder, Georgie? Fragte er dann. Und George bestätigte scherzend, ja, sehr witzig, Paul würde es auch sicher gut stehen, was meinst du? Wenn man an die vielen ausgefallenen Frisuren heutiger Jugendlicher denkt, kann man sich nicht vorstellen, dass es einmal eine Zeit gab, in der die über die Stirn gekämmten Haare eines jungen Mannes irgendwelches Aufsehen erregten und abfällige Blicke und Bemerkungen nach sich ziehen konnten. Sich die Haare nach vorne, anstatt wie üblich nach hinten zu kämmen, war der Ausdruck eines alternativen Lebensstils und der erste haarige Streich gegen die bürgerliche Gesellschaft.
It's a getting late, yay.
Just wait till I straighten my tie. Let me off home. We gotta go.
Oh!
Leih mir deinen Kamm, meine Frisur ist eine Katastrophe. So heißt es im Refrain dieses Songs Lend Me Your Comb aus dem Jahre 1957 von Carl Perkins bekannt gemacht und von den Beatles live sehr oft gespielt. Im November 1960 haben sich die Beatles in Hamburg einen guten Ruf als Liveband erspielt. Sie liebäugeln damit ab Dezember in den neu gegründeten, renommierteren Top-10-Club auf der Reeperbahn 136 zu wechseln, wo auch der Rock'n'Roll-Star Tony Sheridan auftritt, mit dem die Beatles im Juni 1961 ihre erste kommerzielle Single My Bonnie aufnehmen sollten. Wobei der damalige Produzent Bert Kempfert den Namen The Beatles in Beat Brothers änderte. Als Bruno Koschmider, der Manager des Kaiserkellers, wo die Beatles noch bis zum 30. November 1960 unter Vertrag stehen, als er mitbekommt, dass die Beatles zur Konkurrenz den Top-10-Club überlaufen wollen, reagiert er wütend mit Abmahnungen und Verwarnungen und überstellt den Beatles schriftlich eine Aufforderung, Hamburg zu verlassen. Wörtlich schreibt er: Ich, der Unterzeichnete, teile hier mit Herrn George Harrison und der Band The Beatles mit, dass er am 30. November 1960 auszureisen hat. Dies wird den Obenstehenden aufgrund einer Anweisung der Behörden mitgeteilt, die festgestellt hat, dass Herr George Harrison erst 17 Jahre alt ist, gezeichnet Bruno Koschmider. Natürlich war es Koschmider selbst, der die Minderjährigkeit von George Harrison den Behörden gesteckt hatte. George Harrison wird bereits am 21. November von den Behörden ausgewiesen. Am 5. Dezember kehren auch Paul und Pete Best nach England zurück. John Lennon folgt am 10. Dezember. Nur Bassist Stu Sutcliffe bleibt in Hamburg. Er hatte sich in Astrid Kircher verliebt und im November auch mit ihr verlobt. An der Hamburger Hochschule für Bildende Künste wollte er sein Studium als Maler fortsetzen und erhielt dafür auch ein kleines Stipendium. Als die Beatles im April 1961 für ein Engagement im Top-10-Club nach Hamburg zurückkehrten, spielte Stu Sutcliffe noch ein paar Mal mit der Band, zog sich dann aber zurück, weil er an einem Hirntumor erkrankt war. Er starb am 10. April 1962 auf dem Weg ins Krankenhaus an einer Hirnblutung. Astrid Kircher war bei ihm, als er starb. Diese dramatische, tragische Geschichte steht im Mittelpunkt des Kinofilms Backbeat über die Anfangszeit der Beatles. Hier im Hintergrund ist ein Ausschnitt aus dem Soundtrack des Films zu hören. Im Dezember 1960 treten die Beatles ohne Stu Sutcliffe, der in Hamburg blieb, mit dem Aushilfsbassisten Chas Newby von der Band The Blackjacks in ihrer Heimatstadt Liverpool auf. Doch die Zusammenarbeit mit dem neuen Bassisten klappt nicht so recht, weshalb Paul McCartney ab Januar 1961 den Bass offiziell übernimmt. Wie man weiß, sollte er sich in den Folgejahren zu einem der besten Bassisten der Popwelt entwickeln. Und seine Qualitäten als Sänger und Songschreiber bewies er schon früh, etwa mit seinem 1959 geschriebenen Song Like Dreamers Do, der vor allem verblüffte durch ein für die damalige Zeit wahrlich ambitioniertes Riff, mit dem der Song beginnt und endet.
I saw a girl in my dreams, and so it seems that I will love her. Oh, you, you are that girl in my dreams, and so it seems that I will love you. And I, waiting for your kiss, waiting for the bliss, like dreamers do. And I, oh, I'll be there, yeah, waiting for you.
Waiting for a kiss, Waiting for the Bliss Like Dreamers Do, sang Paul McCartney in dieser seiner frühen Songkomposition für die Beatles aus dem Jahre 1959. Doch der Song erschien nie auf einem offiziellen Beatles-Album, beziehungsweise erst auf dem Sampler-Album Anthology 1 von 1995. In seinem Song Early Days aus seinem Soloalbum New vom Oktober 2013 beschreibt Paul McCartney die frühen Tage der Zusammenarbeit mit John als Songschreiber-Duo. ohne John Lennon zu nennen, singt er im Songtext von zwei Jungs in schwarzen Klamotten, die ihre Gitarren schultern, durch die Straßen ziehen und jemanden suchen, dem sie ihre Songs vorspielen können, die sie zu Hause zusammen geschrieben hatten. Mit diesem Song Early Days geht der Kramladen von und mit Volker Rebell über die Anfänge der Beatles vor 60 Jahren zu Ende.
They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down.